nigga hustle. Du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht. Du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, machst du an die Bluetooth-Box. Fest und tausch, es geht gleich wieder los. Baby, machst du an die Bluetooth-Box.
Yeah.
Yes.
Alright.
Hey, alrighty, alrighty. Schönen Pfingstsonntag, Leute. Heute ist Pfingstsonntag, der 23. Mai. Und ihr hört
Stimmt,
Spotify.
Ja, hatte ich ganz vergessen. Wie geil. Mein Lieblingsfest.
Pfingsten?
Ja, ey, Pfingsten ist geil. Weiß ich nicht wieso, aber ich dachte früher, also in meiner Kindheit war Pfingsten viel größer, als es jetzt in Wirklichkeit ist, wo man erwachsen ist. Ja. Also ich hab's vergessen, ich wusste nicht, dass Pfingsten ist.
Pfingsten bis jetzt gerade. War nie groß bei mir. Das ist eher so das, der Feiertag, wo man denkt, man hat's nach Ostern geschafft und kann hart auf die Sommerferien zugehen, wo es einen dann nochmal vor den Sommerferien regelrecht zerlegt und in diesem Jahr beweglicher Ferientag, Brückentag. Seit Donnerstag ist frei. Und die meisten Schulen in Deutschland haben auch noch am Dienstag frei, dass hier Leute wirklich, ey, ganz ehrlich, das ist nicht die, ey, ich habe mich diese Woche so aufgeregt. Das ist nicht die Zeit, ja, weil, ich weiß, es ist Pandemie und ich weiß, Lehrer, ihr habt nie Schuld an irgendwas. Ich weiß, wenn sich mit einer Bubble anlegt, wo man richtig Ärger bekommt, ist die Lehrerbubble. Aber ich habe echt wenig Verständnis für A, Lehrerfortbildung in der Pandemie. Ja, ganz ehrlich, ihr habt eine halbe Stunde Homeschooling am Tag für eine Klasse. Da müsst ihr nicht noch Tage frei nehmen für irgendwie Fortbildung. Und dann bewegliche Ferientage sind echt der absolute Witz. Überhaupt Ferien in der Pandemie, wo eh niemand in die Schule geht. Geht's wieder gut los.
Immerhin machen die noch Fortbildung an meiner, also nicht der Schule, die ich so kenne, die Schulen, da kündigen die Lehrer gerade alle.
So, echt?
Da haben die einfach keinen Bock mehr. Also da gibt's noch nicht mal mehr Fortbildung. Da geht einer nach dem anderen gerade aus dem Dienst und hat keine Lust mehr.
Warum? Weil die mit Geodreieck nachmessen, ob die Winkel wirklich alle nicht 90 Grad sind oder warum?
Weiß ich nicht, weil die Flat Earther geworden sind und keinen Baum aussteigen, weil es zu stressig ist. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, Fortbildung habe ich lange nicht gehört. Es ist der 23. Mai tatsächlich heute. Ja. Es ist Pfingsten. Pfingsten klingt so ähnlich wie Ficken. Da kann man schon so ein bisschen heute mal ein bisschen Dirty Talk wieder in der Sendung machen. Ja. Ich sehe schon dich, würde mir in den Augen rollen. Ich habe nämlich keine Lust mehr, dass wir heute so eine... Es ist so grau draußen, obwohl eigentlich, also vom Gefühl her, obwohl es ist Mai. Es ist blüht, alles ist saftig, aber die Lebensfreude, die kehrt erst sehr langsam zurück. Ja. Wir sollten heute vielleicht ein bisschen beschleuniger sein. Ich sehe aber in die müden, traurigen, alten Augen eines Fernsehmoderators gerade. Was
ja,
ist da los?
Ich muss sagen, ich habe viel falsch gemacht in den letzten Wochen, also auch im Podcast. Und das, ich würde, um jetzt hier wirklich vernünftig auch in dieses Pfingstwochenende reinzukommen, möchte ich gerne ein bisschen Buße tun direkt zu Beginn der Sendung.
Sendung der Reue, oder?
Ja, ich habe in der letzten oder vorletzten Sendung mich mit der Himmelsscheibe von Nebra angelegt. Mhm. Und das ist ein Riesenfehler gewesen. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin absolut ahnungsloser, nicht studierter, ignoranter Vollidiot und habe mir immer nur die Himmelsscheibe von Nebra habe ich immer nur in so Regionalmeldungen gelesen und die ging mir einfach immer auf den Sack, aber auch muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich nicht weiß, was es mit der Himmelsscheibe von Nebra auf sich hat. Und jetzt hat sich das...
Also bist du eigentlich ein Ahnungsloser gewesen, der gepöbelt hat. Kann man ruhig so sagen.
Kann man ruhig so sagen. Jetzt hat sich das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, wo die sensationelle Himmelsscheibe von Nebra ausgestellt ist und wo es eine Sonderausstellung gibt, die ab 4. Juni losgeht in Halle. Ich glaube, dann ist sogar Sachsen-Anhalt dass man da vernünftig ohne Maske oder mit Maske, aber dass man da rein kann in das Museum. Die Himmelsscheibe von Nebra hat mich zurück angepöbelt über den Twitter-Account vom Landesmuseum für Vorgeschichte und ich muss mich erstmal in den Staub werfen vor diesem unglaublichen Ding, wo keiner so genau weiß, und das ist vielleicht auch das, was mich nervt, was es eigentlich ist. Die Himmelsscheibe von Nebra ist eine Metallplatte, ungefähr so groß wie ein Teller, und da sind Sterne drauf eingezeichnet und ein Mond und eine Sonne, und das ist irgendein alter, ich weiß nicht, ein Geocaching-Ding von vor 5000 Jahren.
Aber ist das schon mal geil, dass es so alt ist? Alte Sachen sind schon mal geil. Wie lange, dass es das schon gibt, diese...
Es ist so ein bisschen so, und das nervt mich nämlich daran, die Himmelsscheibe von Nebra. Es ist ein bisschen wie Stonehenge, nur in klein, also Stonehenge to go.
Also hast du generell ein Problem mit großen alten Sachen, die schon lange überlebt
Nein,
haben?
Nein, das Problem ist nicht, die alten Sachen habe ich gar kein Problem mit, auch Dinge, die irgendwie mit dem Kosmos verbunden sind.
Pyramiden, alles scheiße, oder?
Es nervt mich nur, wenn ich nicht weiß, was der Scheiß soll. Das nervt mich einfach. Und mit der Himmelsscheibe von Nebra ist es wie mit den Pyramiden und auch mit Stonehenge. What the fuck, what's going on? Himmelsscheibe von Nebra. Wenn da jetzt wenigstens ein kleiner Aufkleber drauf gewesen wäre mit einer Bedienungsanleitung oder mal ein Tutorial im Internet hätte. Stattdessen wird da orakelt und rumgeraunt, was es sein könnte. So genau wissen tut es keiner, wie bei den Pyramiden und bei Stonehenge auch nicht. Und das fuckt mich einfach ab, Himmelsscheibe von Nebra. Sag ich dir ganz ehrlich.
Stonehenge kann ich dir erklären, was es war.
Was
das denn? Weiß man. Ein Gag von denen damals. Das war einfach ein riesiger, großer Gag. Und uns überlegen, Alter, das sind hier riesige Steine, die stellen wir hier alle auf und dann wird da noch ewig lange die Leute überlegen, was sollte die Scheiße? Und
die, als sie aufgestellt haben vor 6.000 oder 7.000 Jahren, waren die auch schon so kaputt wie heute wahrscheinlich. Die sahen nie besser aus.
Die wurden da kaputt gemacht. Die wurden kaputt gemacht.
Ja, und dann wurden wir gerade dabei.
Das ist ein Gag, der über Generationen hinweg herausgearbeitet
Insider.
Wurde.
Insider. Ein riesen Insider.
Ja, das ist ein richtiger Insider gewesen.
Ja, und was mit den Pyramiden, wo wir gerade dabei sind, nervt mich auch. Was soll der Scheiß?
Nervt nicht, weil du nicht genau, weil es einfach geil aussieht. Come on, Pyramide. Also ich würde mich freuen, wenn jetzt hier in Berlin irgendwo eine Pyramide, lass mal heute zur Pyramide gehen. Ehrlich gesagt, ist eine Pyramide schon mal vom Ansehen her sehr, sehr schön.
Tut er nicht Schulz.
Das tut er nicht Schulz. Das immer wieder besuchen. Ganz ehrlich, ich war ja auch da. Ich finde das geil, als ich da war. Ich habe doch Lenin besucht. Ich war auf dem Roten Platz und war dann drin. Dann kann, durftest du vorbeigehen. Und ich fand das richtig spannend, da kurz zu sein. Der wird alle halbe Stunde, wird er mit so einer Salbe eingerieben, damit er nicht auseinanderfällt. Das ist so eine ganz besondere Salbe.
Ja, aber das ist ja was anderes nochmal als die Pyramiden. Das war ja wirklich so, dass der Pharao den Plan hatte und dann wurde das gebaut. Das dauerte, glaube ich, 1000 Jahre, bis sie fertig war. Mhm. Und dann hat der Pharao das gar nicht mehr mitbekommen. Was für eine Scheißidee ist das denn bitte?
Ist ja echt eine Scheißidee. Vor allem auch diese Macht als Pharao. Da haben Iron Maiden ein gutes Lied geschrieben, das heißt Power Slave.
Ja.
Und das geht davon, dass auch ein großer Pharao sterben muss. Und er hat so viel Macht, dass er es nicht einsieht, dass er sterben muss. Und das Lied heißt I'm a slave to, also denkt er immer, I'm a slave to the power of God.
Pharao macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
Aber, Jan, ich habe auch was Geiles erlebt.
Ja, aber schau mal kurz. Nee, warte mal.
Lass du
mal
willst kurz. Doch abrechnen mit den Pyramiden.
Ich will nur kurz einen Haken dran. Der Podcast, weißt du, der sich was
Scheiß auf die Himmelsscheibe. Jetzt machen wir mal richtig Klartext hier. Pyramiden, egal, Mexiko, Ägypten.
Ja, der Podcast, der sich mit allen anlegt. Fest und flauschig. Ich sehe schon die Schlagzeile wieder bei irgendeinem sächsischen Revolver-Online-Medium.
Weißt du, die Vogue-Typen, die wollen bloß irgendwelche Denkmäler oder so abreißen. Wir wollen gleich die Pyramiden platt machen.
Fest und flauschig legt sich mit den Pyramiden an. Jetzt drehen sie völlig durch, nach 5 Jahren. Nee, aber was? What the fuck Pyramiden und what the fuck Himmelsscheibe von Nebra? Es ist ein großes Mysterium. Es ist letztlich die deutsche Pyramide. Das Schöne ist, das Praktische ist, sie steht nicht so dusselig im Weg rum und nervt. Weil wenn die Pyramiden nicht wären, wäre Kairo, der Großraum Kairo, wahrscheinlich floriert, also wäre blühende Landschaften inzwischen. Die Pyramiden sind echte Cockblocker für die Stadtentwicklung von Kairo. Die Himmelsscheibe von Nebra ist ein bisschen entspannter, die ist kleiner, die passt in ein kleines Museum rein. Man weiß trotzdem nicht, was es bedeutet. Ich werde mich aufmachen, werde die Einladung der Himmelsscheibe von Nebra natürlich annehmen. Entschuldige mich bei allen Steinzeitmenschen und allen Leuten, die vielleicht auch wissen, was das soll mit der Scheibe von Nebra. Und ich werde mir die angucken im Landesmuseum für Vorgeschichte. Ab 4.6. bin ich jeden Tag da, bis ich das Rätsel Lösung verstanden habe von der Himmelsscheibe von Nebra. Wahrscheinlich kann man die mit so einer alten Tachoscheibe von einem LKW oder sowas übereinander legen und dann kriegt man da irgendwie, keine Ahnung, die Koordinaten, wo Daniel Kübelberg von der AIDA Luna runtergefallen ist.
Ja, ich würde auf alle Fälle mit Harald Lesch zusammen da reingehen. Dann kannst du auch eine geile Doku drehen fürs ZDF.
Ja, ich fände es ja geil, wenn Harald Lesch so irgendwie Erich von Däniken mäßig abdreht. Kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr, dass wir die Zeit...
Erich von Däniken ist still alive, oder? Den gibt's doch noch.
Ja, die Zeit zwischen dem ASI-TV bei RTL 2 und der Sexshow mit Verona Poth wurde immer traditionell überbrückt bei RTL 2 mit einer Stunde Erich von Däniken orakelt über Pyramiden in die Kamera. Gibt es heute auch nicht mehr. Das hat sich komplett verlagert zu Telegram. Da gibt es aber 5000 verschiedene Erich von Dänikens, die sowas machen.
Erich von Däniken ist da, glaube ich, relativ harmlos noch gegen das, was da inzwischen so läuft.
Der hatte, Erich von Däniken hatte mal so einen Freizeitpark, ich glaube, den gibt's immer noch in der Nähe von Leipzig, was ja wiederum fast auch in der Nähe von Halle ist, wo so Mysterien, das war so das Thema des Freizeitparks. Da könnte man auch ein Karussell aus der Himmelsscheibe von Nebra bauen, so Breakdancer, aber im Himmelsscheiben von Nebra-Thema. Naja gut,
okay. Das
ist das eine und die andere Buße tue ich gleich, wenn du deine Geschichte mal erzählst. So, ich rülpse die ganze Zeit und wir essen, wir fressen wie die Schweine, weil wir beide Hunger
haben. Ich habe aus dem Supermarkt eine große Box mit Käseschips da. Scheiß auf die Leber, habe ich heute gesagt. Fest und Flauschig ist nur einmal in der Woche, da kann man auch mal richtig durchdrehen. Oder zweimal. Außerdem, genau, geht's mir relativ gut. Ich habe gestern den neuesten heißen Scheiß gemacht. So neu ist es gar nicht mehr. Meine liebe Freundin Naima, die haben...
Stand-up-Paddling?
Nee, Stand-Up-Paddling nicht. Meine liebe Freundin Naema, die ja auch schon mal öfter mal hier in der Sendung irgendwie zu hören war, die hat, die ist ja nicht nur Yoga-Lehrerin am Prenzlauer Berg, also zwei Klischees, die sie wirklich perfekt erfüllt, sondern hat mich mitgenommen in die Kältekammer. Ich war zum ersten Mal in der Kältekammer. Das ist so ein Kühlschrank für Menschen, da wirst du für 3 Minuten reingestellt und das Ding ist so 87 Grad kalt, Minusgrade. Aha. Und du gehst nur mit Unterhosen, Socken und Handschuhen für 3 Minuten da rein.
Ja, why?
Und das, why? Weil es ist gut für die Gelenke, ist gut für die Durchblutung. Es gibt deinem Körper total viel. Es soll gegen Schmerzen helfen. Ich habe es natürlich vorher gegoogelt. Die Wirkung ist umstritten, aber auf alle Fälle war das ein kleiner Laden. Ich bin da reingegangen und ich habe einen riesen Buhai gemacht. Ich hatte nämlich Angst, dass ich sterbe dabei, weil ich habe gesehen, Naema hat es zuerst gemacht. Und da war eine sehr bezaubernde Verkäuferin, die auch sehr, also Mitarbeiterin, die hat sehr viel Geduld mit mir gehabt, weil ich habe gesagt, ich will es doch nicht machen. Ich habe ja gesagt, mir geht's ja gerade gut. Und dann kommt der wirklich schon so ein kalter Dampf entgegen und Naema hat es vor mir gemacht und war genau 3 Minuten da drin. Man kann jederzeit abbrechen. Ich hatte Angst, dass diese Tür, das ist wirklich wie so ein Kühlschrank mit so einer Glastür, dass du da nicht rauskommst. Na, und dann habe ich mich letztendlich überreden lassen, bin da reingegangen, habe 2 Minuten durchgehalten und dann hat meine Atmung so angefangen zu flabbern, so. Und dann habe ich gedacht, jetzt sterbe ich gleich und bin raus und ich kann dir mal ein Foto von mir zeigen. Ich sah wie der letzte Depp aus mit Mundschutz. Du musst Handschuhe anziehen und Socken, damit die Füße und die Hände nicht erfrieren.
Ja, was ist
und
das
dann
für eine
hat
Scheiße,
die Mitarbeiterin erzählt, ab 7 Minuten, und das finde ich halt das Merkwürdige, ab 7 Minuten da drin wird's lebensbedrohlich. Also du gehst da genau 3 Minuten rein, da ist noch so ein Countdown, der so runterläuft. Und irgendeine Sache, die so nah zwischen Leben und Tod ist, also 4 Minuten zwischen Leben und Tod, ist mir ein bisschen suspekt. Ich muss sagen, ich habe mich gut gefühlt danach. Wahrscheinlich, weil ich einfach so durchgefroren war. Und es war auf alle Fälle eine Erfahrung wert. Ich habe mich nicht schlechter gefühlt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mich jetzt besser fühle, weil ich mich seit ein paar Tagen generell ganz gut fühle.
Aber ich wette, dass du in deinem Leben schon viel näher am Tod dran warst, als in dieser Kältekammer jetzt.
Ja, aber ab 7, 8 Minuten bei minus 90 Grad wird's wohl gefährlich, wenn du da nackt drin stehst. Und 3 Minuten, es soll halt gesund sein. Aber es war auf alle Fälle eine Erfahrung, die ich mal mit dir teilen wollte.
Ja.
Ob du schon mal, ist das Gegenteil von einer Sauna?
Ja, ist nichts für mich. Ich bin Saunatyp. Wenn überhaupt, schwitze ich aber auch noch so lange, bis mir schwindelig wird.
Ja, weil man da auch den Penis zeigen kann. Also. Und das ist natürlich anders, weil da musst du mit Hose reingehen.
Ja, und ich finde, Sauna, ehrlich gesagt, ist doch auch so. Wenn du da länger als 20 Minuten drin bist, dann wird's auch lebensbedrohlich. Und es gibt doch diese Geschichten von den Saunaunfällen, wo der Türgriff abbricht und man dann da irgendwie...
Weißt du? Das ist ja Albtraum. Früher der Albtraum, dass die Saunatür nicht mehr aufgeht.
Grundsätzlich das heißt auch, eine private Sauna, die in den Häusern, wo ich, in den Privathäusern, die ich so kenne als Jugendlicher, wo Saunen eingebaut waren, das waren sowieso ganz albtraumhafte Konstruktionen. Weil es ist nicht so wie heutzutage, wenn man sich heutzutage eine Sauna einbauen lässt mit viel Glas und so.
Im letzten Winkel des Kellers war die Sauna.
Das war früher der Ort, wo man dann irgendwie entweder die Zweitfamilie versteckt hat, in so einer extra Klappe, die dann nochmal in den dritten Keller führte, oder wo dann die Wäsche meistens abgestellt wurde. Das waren so ganz kleine, ungemütliche Holzkammern, die wirklich nicht schön waren früher. Heutzutage sind Saunen echt was anderes, auch privat und so, gibt's da schönere Modelle. Aber ich fand das immer beklemmt und furchtbar. Und ich habe echt in meinem Bekanntenkreis früher so in Leuchtenburg, in Bremen-Nord, also da, wo die Einfamilienhäuser waren, da gab's einige Rechtsanwälte, die eine Sauna hatten. Und da wurden so Geschichten erzählt, entweder wechselweise von Sexpartys, die in diesen viel zu kleinen Saunen nicht abgehalten wurden, von den Kindern, die da irgendwie verwöhnterweise, wenn die Eltern auf dem Tennisturnier waren, wie bei Deichkind im Song, dann in die Saunen reingegangen sind. Oder halt von Leuten, die nicht mehr rausgekommen sind und dann auf den Notausknopf drücken mussten oder halt da drin auch verdörrt sind, wie so eine Pflaume. Ich find's total bescheuert, beides eigentlich. Sauna und Kältekammer. Ich war mal in so einer Kältekammer bei Globetrotter, wo man so Daunenjacken ausprobieren kann.
Ja. Und wie war das?
Ja, war ganz gut.
Und du hast keine ausprobiert, du bist nackt da reingegangen.
Ich bin einfach reingegangen, weil man konnte auf so einem Eisblock sitzen und so. Ich war auch mal in einem Eishotel. Ist übrigens eines meiner letzten großen, wirklich, jetzt kommen wir Offenlegung. Eine der Sachen, die ich wirklich unbedingt mal ganz ehrlich machen möchte. Ich möchte gerne mal das Polarlicht sehen, möchte ich gerne mal in meinem Leben noch. Das ist so eine der wenigen Dinge, wo ich habe keine echte Bucketlist, aber das ist so schon irgendwie ewig lang. Ich war mal in Schweden wandern, in Nordschweden ganz lange. Den Domian Trail, der ist von Jürgen Domian und einem Elch, den er da kennengelernt hat, erfunden worden. Der führt oben durch Lappland und so. Und da habe ich mir immer gewünscht, dass ich die Nordlichter sehe. Das hat aber nicht geklappt. Und seitdem, es ist fast 20 Jahre her, wünsche ich mir eigentlich mal die Nordlichter zu sehen. Und ich würde gerne mal in einem Eishotel schlafen.
Also im Iglo.
Nein, es gibt ja in Schweden, Nordschweden oder in Norwegen gibt es so Eishotels, die komplett aus Eis gemacht sind, die nur im Winter da stehen. Und da kann man dann die Polarlichter angucken und friert sich einen Arsch ab. Das würde ich gerne mal machen. Oh, was ist das? Hat das geklingelt?
Das ist mein Kumpel Gelder, der ruft gerade an. Das passt natürlich jetzt gerade gar nicht. Ich drücke ihn weg.
Ja, drücke ich mal weg. Ich habe.
Und sonst hast du keine Wünsche sonst mehr?
Nee, ich würde gerne mal wieder nach New York fahren, aber das ist ja klar.
Ja, logisch.
Nee, ich habe noch eine zweite Sache, wo ich Buße tun muss, weil wir haben in der letzten Sendung so locker und flockig gesagt, wir stellen mal hier unsere lustigen Snackboxen zusammen. Daraufhin haben mich sehr viele Underground-Mails erreicht von Leuten, die, erstmal habe ich versehentlich, ich glaube, Ringlies der Firma Lorenz zugeordnet, mea culpa, es ist Funny Frisch. Ringlies sind Funny Frisch. Und da haben viele Leute geschrieben, es gibt einen erbitterten Krieg, kann man fast sagen, einen seit Jahrzehnten immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen den beiden großen deutschen Snackherstellern Lorenz und Funny Frisch. Wenn ich das richtig verstanden habe,
was mit Shio?
Shio spielt gar keine Rolle letztlich.
Nee, okay.
Lorenz und Funny Frisch auf jeden Fall ein harter Konflikt, der immer wieder aufflammt. Und das habe ich mir von einem Insider sagen lassen, der mir bei Instagram geschrieben hat, wo ich in den Chat getreten bin. Ein Insider aus der Snackindustrie hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ey Jan und Olli, schöne Idee mit diesen Snackboxen, aber es wird never ever passieren, dass die Firmen Lorenz und Funny Frisch gemeinsam Snacks in eine Box tun, weil die sind aufs Blut verfeindet. Und ich will da niemandem die Schuld geben, aber die Firma Lorenz, die sich ja schon abgespalten hat von Balsen, das war ja alles mal eins und dann haben sich die Brüder, glaube ich, getrennt und Lorenz ist dann weggegangen von Balsen. Die Firma Lorenz hat sich auch mit Balsen zerstritten. Es kann sein, dass die Firma Lorenz ein bisschen schwierig ist. Auf jeden Fall Funny Frisch und Lorenz sind verfeindet gegenseitig und es ist in der Snackindustrie so, wenn einer eine geile neue Idee hat, keine Ahnung, die Jumpies zum Beispiel von Funny Frisch, die kleinen Kängurus mit dem Paprikageschmack, dann kommt die Firma Lorenz, zack, und zieht mit was Ähnlichem nach. Irgendwie die Koalis oder irgendwie so die Schnabeltieris, die dann so ähnlich sind.
Ja, das ist aber, glaube ich, bei Katjes und Haribo doch genauso, oder? Die geben sich da auch nicht viel.
Aber nicht so hart. Aber nicht so hart. Es ist wirklich, mir hat jemand geschrieben, es geht bis zu Werksspionage, dass quasi Mitarbeiter in der Versuchsabteilung von der jeweils anderen Firma herausfinden wollen, was da gerade geköchelt wird. Und dann
Werksspionage finde ich auch ein starkes Wort immer noch, was man viel zu selten benutzt.
Werksspionage gibt's ja bei
Werksspionage. Bei Podcast, lange nicht mehr. Lange nichts mehr gehört vom Werksspionage. Bei Podcast
gibt's das auch, nur das Ding ist,
das merkt man halt nicht.
Das sind
meistens die Manager oder so im Hintergrund.
Nee, Werksspionage ist bei Podcast halt, dass einfach Leute Podcasts hören und das dann einfach genauso machen. Das ist einfach Werksspionage.
Stimmt. Eine andere Sache, die mir da gerade einfällt, die ich auch immer faszinierend fand, die vielleicht aus der Mode ist, ist Gelddrucken, also illegal. Das ist auch so ein bisschen, Banknotendrucken ist auch ein bisschen out, oder?
Ja, in Zeiten von Bitcoin
drüber nachgedacht.
Braucht man das eigentlich gerade nicht. Aber es wurde, glaube ich, diese Woche sogar eine Geldfälscherbande vom Bundeskriminalamt hochgenommen, habe ich in so einer... Ich habe immer die Pressemeldungen vom Bundeskriminalamt, lese ich immer total gerne, weil das immer die coolen Polizeifälle sind, die die ganze Bundesrepublik betreffen und nicht bloß irgendwie so ein gebohrter Tunnel irgendwie am Niederrhein, wo da einer in eine Bank einbrechen will. Auf jeden Fall, der Insider hat mir außerdem noch verraten, ich kann auch nicht verraten, von welcher Seite der Insider kam, nur was zum Thema Chips, und zwar Funny Frisch Chips, ungarisch, das ist wirklich seit vielen Jahrzehnten der absolute Benchmark Chip-Geschmack in Deutschland. Und niemand auf dem Snackmarkt hat es bislang geschafft, an Funny Frisch Ungarisch ranzukommen. Das ist wirklich die absolute Todesmischung. Das weiß keiner genau, wie es funktioniert. Und dann hat er mir nochmal geschrieben,
da schmecken die ersten drei Chips so geil und dann schmeckt es irgendwann nicht mehr gut.
Ja, aber dieser Ungarisch-Geschmack, der ist ja auch auf Fritz-Dicks zum Beispiel drauf. Das ist wirklich die goldene Geistermischung von Funny Frisch. Da kennen, glaube ich, nur zwei Leute, Herr Funny, Stefan Funny und Peter Frisch kennen nur das Rezept und dürfen noch nicht zusammen im Flugzeug sitzen. Und so. Nee. Und alleine, da siehst du mal, aus welcher Zeit das kommt. Heute würde niemand mehr eine neue Chipsorte mit Paprika ungarisch nennen. Das muss schon ewig ungarisch heißen. Bestimmt schon 40 Jahre. Funny Frisch ungarisch.
Fand ich aber immer gut, dass es ungarisch heißt. Das denkt du, ey, die sind ja an so ein Rezept gekommen, da kommt keiner ran.
Ja, aber Ungarn ist doch
nach Ungarn gefahren.
Aber Ungarn ist heute ganz negativ konnotiert irgendwie politisch und wird doch keiner mehr. Oder stell mal vor, Funny Frisch bulgarisch oder Funny Frisch litauisch geht ja auch irgendwie nicht. Warum denn ungarisch? Was ist das? Woher kommt das? Das war bestimmt noch so ein alter Wehrmachtsleutnant, der da in der Produktabteilung saß, der sich an Ungarn an ein leckeres Gulasch 1944 irgendwie im Schützengraben erinnert hat. Und deswegen weiß ja, aber es ist echt so, diese alte bundesrepublikanische Industrie, auch die Snackindustrie, alles geprägt von Leuten, die im Zweiten Weltkrieg in irgendwelchen komischen Dörfern im Osten gehangen haben, Leute ermordet haben und irgendwie kulinarische Eindrücke von der Ostfront mitgebracht haben. Hundertprozentig.
Ungarisch. Paprikamischung Ungarn.
Ja, gerne weitere Geschichten aus der Snackindustrie. Das waren sehr interessante Insights. Und diese erbitterte Feindschaft zwischen Chio, Lorenz und Funny Frisch. Und dass wir uns das abschminken können, dass jemals eine Box mit Snacks von diesen Firmen gemischt erscheinen wird. Und da habe ich gedacht, um auch mal so eine Analogie zur aktuellen Situation in der Welt aufzumachen, könnte sich da Heiko Maas nicht auch mal einmischen in diesen schwelenden Dauerkonflikt zwischen Fanny Frisch und Lorenz. Und da weiß man auch nicht, wer jetzt schuld ist, und da sollte man sich auch nicht positionieren auf eine Seite, weil es gibt für jedes gibt's irgendwie ein Argument.
Aber wieso denn schuld? Für was, an was denn schuld?
Ja, dass die sich gegenseitig die Sachen stibitzen, Werkspionage machen, Chips nachmachen, dass sie sich gegenseitig versuchen zu schaden und so weiter. Ja.
Das ist, glaube ich, bei jedem guten Konkurrenzunternehmen so. Das ist, glaube ich, nicht nur bei Chips so.
Also, liebe Grüße in die Snackindustrie. Ich habe euch im Blick und ihr könnt mir weiterhin gerne undercover schreiben. Ich zitiere das hier anonym in der Sendung. Und Wolf Bergstraße, die früher die Pombeeren gemacht haben und die Fischlis, sind die inzwischen aufgekauft von irgendwem? Gehören die, oder sind die auch eine vierte Entität?
Oder? Die Pombeeren? Obwohl die Pombeeren, das kann gut. Weiß ich gucke da so selten auf die Packung, aber es kann sein, dass die Pombeeren vor ein paar Jahren mal so einen Imagewechsel auch gemacht haben. Kann das nicht sein?
Weil ein Pombeer hat tierisch Stress gehabt mit einer Ex-Freundin und da waren auch so ein paar unangenehme Sachen im Internet.
Genau, genau. Und dann ist er aber jahrelang in den Untergrund verschwunden, kam dann wieder als frischer Pombeer. Als neuer Pombeer wiedergekommen. Jan, ich habe heute Spargel gegessen, ganz klassisch wieder mal. Ich wollte dir wieder ein Foto schicken, fast. Mit allem drum und dran. Und es ist mir aber eine Sache aufgefallen. Ich bin großer Spargelfan, jetzt gerade zur Spargelsaison. Ich esse aber keine Spargelvarianten. Ich mag nur gekochten Spargel mit Soße Hollandaise, dazu Schinken, Kartoffeln. Gibt es irgendeinen so Spargelsalat oder dieser ganze Scheiß?
So, nee. Und jetzt pass auf.
Jetzt erzähl du mir mal, gibt es deiner Meinung nach, ja, du als kleine Küchenfee, gibt es deiner Meinung nach eine Spargelvariante, außer dem weißen Spargel mit allem drum und dran, Butter und Soße Hollandaise, der für dich akzeptabel ist?
So, wenn du zu viel Spargel machst, das kommt ja gerne mal vor, weil man verkauft sich eigentlich immer in der Menge, ich schätze immer so pro Person 250 bis 300 Gramm ungeschälten Spargel oder 250 Gramm geschälten Spargel. Ich verschätze mich aber eigentlich immer, manchmal sind die Stangen zu dick und dann bleibt was über. Das Ding ist, warm machen ist ein Runterzieher, macht man nicht so gerne.
Finde ich auch, mache ich.
Wenn du Drillinge, also diese kleinen Kartoffeln mit Schale hast und noch ein bisschen Restspargel, und das ist kein Scheiß, und der Spargel nicht verkocht ist, sondern wirklich schön al dente ist, dann lässt du das abkühlen, schneidest den Spargel in kleine Stücke, die Kartoffeln auch, und machst einen mit Essig und Öl, mit Spargelsalat, und der schmeckt wirklich richtig lecker. Essig, Öl, bisschen Zitrone dran und dann hast du wirklich einen ganz tollen, sauren Spargelsalat, den kannst du eine Nacht ziehen lassen mit Zitrone dran. Das schmeckt wirklich richtig gut und kalt. Da kannst du theoretisch auch noch, will ich jetzt improvisieren, also vielleicht noch eine frische Frucht oder sowas ranmachen. Irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir, wie heißt es nochmal, Granatapfelkerne ganz gut vorstellen, die damit reinpassen würden, und noch irgendwie vielleicht Walnüsse. Das schmeckt echt lecker. Kann man ein bisschen was ausprobieren und kalt am nächsten Tag mit Brot.
Erholt mich nicht ab. Es klingt gut, auch vor allem jetzt gerade die letzten Sachen, die du nachher reintust in Salat, aber kalter Spargel, keine Ahnung.
Ich habe auch schon für guten Spargelsalat probiert.
Der darf nicht verkocht sein. Also nicht so diese Qualität, dass wie im Glas oder sowas, sondern der muss mit Biss sein, dann geht es eigentlich.
Na gut. Ja. Und sonst noch was? Was ist mit Spargel? Also Spargelcremesuppe ist natürlich mit ein bisschen Honig rein. Boah. Kann man mal machen, ist aber auch ermüdet schnell.
Es ist genau wie Brokkoli-Cremesuppe. Da hat man irgendwie noch die dicken Stiele vom Brokkoli über und denkt, was mache ich damit? Mache ich eine Brokkoli-Cremesuppe?
Da hast du so einen Topf rumstehen und den frisst eh keiner. Weil alle essen den Brokkoli und dann hat keiner mehr Bock auf eine Brokkoli-Cremesuppe und einfrieren. Wenn du irgendwie eine große Familie hast, machst du das. Ansonsten ist mir das zu anstrengend. Ich finde tatsächlich ganz lecker gebratenen Spargel. Das ist den kannst du roh nehmen, schälen.
Ich weiß, in die Pfanne braten habe ich noch nie gemacht.
Es schmeckt
was
ganz gut.
Du von im Ofen gemachten Spargel?
Ja, musst du aufpassen, dass er nicht verkocht. Beim Braten auch. Also wenn das zu lange, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als teuren Spargel, der zu lange gekocht ist. Der muss einen leichten Biss haben immer, finde ich.
Ja, klar. Allerdings ist das Problem, ich esse nicht gern Spargel im Restaurant, weil sie nie meine Bissfestigkeit wirklich so hinkriegen. Ich bin meistens unzufrieden. Entweder zu weich oder dann doch zu hart. Meistens gehen sie eine Nummer sicher im Restaurant und lassen ihn ein bisschen härter. Und das finde ich nicht gut. Das macht mich nicht. Also deswegen, Spargel ist Vertrauenssache. Da gehört die eigene Hand ran.
Ja, und bei der Sauce Hollandaise, wenn man da einmal. Die Stammhörer dieser Sendung wissen meinen langjährigen Struggle mit der Hollandaise. Der ist inzwischen überwunden. Ich kann es jetzt wirklich auch zuverlässig. Aber
auch mit verbundenen Augen?
Mit verbundenen Augen. Ich kann es wirklich, ich weiß inzwischen, wenn ich eines Tages einen anderen Herd bekomme, dann muss ich wieder bei null anfangen, weil ich weiß es genau, auf Stufe 4 Ei rein, bis die Konsistenz stimmt, dann langsam kalte Butter rein. Das geht ganz einfach. Bisschen Zitrone, bisschen Muskat, bisschen Salz, Pfeffer, fertig. Aber das hängt vom Herd ab. vergessen. Ach so, nee, Hollandaise. Hollandaise im Restaurant ist genauso eine heikle Sache.
Wir haben heute Musik gemacht mit der Band und mein Keyboarder kam in den Wagen. Ich habe mich so geärgert gestern, die Sauce Hollandaise ist nicht funktioniert. Männer über 40, worüber man so im Auto auf dem Weg zur Musik redet. Nicht so, bei mir hat es wunderbar geklappt. Es ist tatsächlich
aber im Restaurant. Im Restaurant die Hollandaise, wenn du da eine Hollandaise aus einer Tomi-Packung bekommst oder noch schlimmer aus dieser.
Merke ich sofort.
Aus dieser Metro-Packung, wo du genau weißt, ist eine 1 Liter Hollandaise aus einer Packung. Sofort zurückgehen lassen, aufstehen, nicht bezahlen, raus und ciao.
Nee. Im Restaurant verlange ich das auch. Zu Hause greife ich ab und zu mal zu Tomi, wenn ich zu faul bin dazu. Aber da weiß ich, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, ja. Sieht bei dir anders aus. Es ist die große Pfingst-Sendung. Es ist übrigens, habe ich gerade gelesen, Tinder lockt wieder seine User damit. Cool. Ja, jeder, der sich impfen lassen hat, hat größere Chancen auf den Tinder-Markt. Angeblich muss man das jetzt bald bei Tinder auch angeben, ob man schon geimpft ist oder nicht. Und alle, die geimpft sind, also Tinder hilft jetzt aktiv mit, ja, haben mehr Möglichkeit auf Geschlechtsverkehr wieder auf dieser beliebten Plattform,
das
wenn man
ist ja
voll geimpft ist.
Danke,
Tinder.
Ich habe mich ja mal bei Tinder im Rahmen meiner Sendung angemeldet und habe da mal so eine Rubrik gemacht. Das mache ich eigentlich immer noch ganz gerne ab und zu. Und da muss ich sagen, das ist schon eine tolle Plattform. Da kann man schon, wenn man in dem Alter ist und da irgendwie Bock drauf hat, relativ unkompliziert ziemlich viel Geschlechtsverkehr haben.
Ja. Ich bin zu alt, glaube ich, dafür. Ich habe mich heute bei TikTok angemeldet. Allerdings nur, weil
dafür bist du genau richtig Alter.
Zu alt. Ich brauche was irgendwas für Erwachsene. Deswegen bin ich auf TikTok gegangen und habe da kurz einen Account gemacht, weil ich mir angucken wollte, wie die Hausbootveranstaltung gestern gelaufen ist.
Und?
Großartig, war super. Ich bin selber auch aufgetreten. Ich war ja auch da. Bin gerade ja wiedergekommen aus Hamburg. Es ist der Wahnsinn. Momentan fühle ich mich, glaube ich, gut, weil es ist eine Menge los. Ich habe die letzten Tage mit der Band geprobt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und mal wieder in so einem stinkigen Übungsraum mit ebenfalls 3 Typen zu stehen, die auch lange nicht mehr draußen waren in der frischen Luft. Und freue mich darauf, dass ich nächste Woche im Club 100 spiele. Und man muss mal gucken, wie es aussieht mit den Inzidenzwerten und wie ich da selber zu stehe, ob man da Leute drin hat. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es ein Streaming-Konzert werden. Ich habe gelesen, in Niedersachsen will man bei einer Inzidenz von 35 die Masken runternehmen. Ich halte das für ziemlich dumm und für ziemlich unüberlegt. Und ich weiß auch nicht, warum man immer noch Leute schnell damit locken will, dass man jetzt bald die Masken abnehmen kann. Ich glaube, das ist jetzt gerade das kleinste Problem. Ich glaube, das größte Problem ist, egal, ich will gar nicht so viel drüber reden. Ich will jetzt ein bisschen Musik auf die
Fidi
und Bumsi Liste packen. Und zwar eine Künstlerin, die heißt Aldous Harding, kommt aus Neuseeland, heißt eigentlich Hannah Sean Top und die macht wirklich entspannte, tolle Musik, die ich sehr gerne mag und der Song, den ich auf die Liste von ihr packe, heißt The Barrel. Und dann packe ich noch eine meiner, nicht Lieblingsbands, aber Bands, die ich sehr lange verfolge, Foxing. Früher so Emo gemacht, jetzt so ein bisschen ja Elektro-Dance-Musik, alles mögliche mit drin. Einfach eine richtig gute Band, haben ein neues Lied gemacht, das heißt Go Down Together und da habe ich morgens gute Laune, wenn ich das höre. Und das sind meine beiden Songs für die altbekannte Fidi und Bumsi-Liste.
Und ich möchte gerne 2 Songs auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. Und zwar einmal nochmal mit lieben Grüßen an die Himmelscheibe von Nebra, aber auch an die Pyramiden und an Stonehenge. Das ist der 2. Song mit diesem Titel auf der Fidi und Bumsi-Playlist, nämlich Stonehenge, in diesem Fall aber von den, ich glaube, norwegischen Fernsehmusikern Ylvis. Der Song hat den Untertitel What's the Meaning of Stonehenge und der handelt textlich davon, dass er die ganze Zeit sich fragt, was soll der Scheiß? Und der andere Stonehenge-Song, der schon auf der Liste drauf ist, ist von Spinal Tap natürlich. Wobei man, das wollte ich ganz kurz nochmal eben erwähnen, ich glaube, dass Ylvis sich hat inspirieren lassen, auch von Spinal Tap, also das komödiantische Aufarbeiten und Abarbeiten an Stonehenge ist, glaube ich, kein Zufall und das hat miteinander zu tun. Also Ylvis, YLVIS und Stonehenge auf die Fidi-Mumsi-Liste. Und mit lieben Gruß an die Snack-Industrie in Deutschland. Give Peace a Chance von natürlich John und Yoko.
Genau, und wir sind gleich wieder da. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe eigentlich schon immer das Gefühl gehabt, anders zu sein und mich auch in der Schule und in unserer Gesellschaft einfach nie wirklich richtig zu Hause gefühlt. Hab dann mit 17 eigentlich, ich bin aus der ganzen Gesellschaft einfach raus, hab mir meinen eigenen Lebensweg gesucht und hab über viele Jahre immer nach Antworten gesucht. Das Ganze endete dann eigentlich mit einer Reise nach Irland vor 4 Jahren, wo ich für mich dann durch, ja, was mir da begegnete an Zeichen und Hinweisen und Botschaften dahin geführt wurde, zu mich daran zu erinnern, dass ich schon mal als Einhorn auf der Erde gelebt habe. Und in dem Moment wusste ich einfach, Das ist die Antwort, nach der ich die ganzen Jahre vorher gesucht hatte.
Schön, ja, wir auch. Endlich wissen auch wir unsere Bestimmung. Hallo, liebe EinhörnerInnen da draußen. Es ist Fest- und Flauschig-Zeit.
Ja, es ist Sonntag, es ist Pfingstsonntag, es ist morgen Pfingstmontag, dann ist Pfingstdienstag, dann ist nochmal beweglicher Ferientag, dann kommen noch zwei Brückentage, dann ist Fortbildung und dann sind auch schon wieder Sommerferien.
Endlich. Und dann laufen bald Herbstferien.
Ja, also ihr könnt durchatmen, liebe pandemiegeplagten Eltern von Kindern, schulpflichtigen Kindern, die, und das sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle laut und deutlich, meiner Meinung nach seit einem Jahr die größte Last tragen. Gehen sowieso ja nicht auf Partys, also sind auch nicht davon betroffen, dass Partys nicht stattfinden, sondern ackern eigentlich nur den ganzen Tag und wenn sie nicht ackern, kümmern sich um die Kinder und sehen dazu, dass die irgendwas lernen.
Wir wurden zwei Jahre, das waren vielleicht die beiden letzten Jahre, wo ich hätte noch auf Partys gehen können. Jetzt gehe ich schon in die Kältekammer.
Um sich schon dran zu gewöhnen, den Körper schon an das Absterben der Zellen zu gewöhnen, damit es später der Übergang leichter wird.
Nee, ja, es ist wirklich eine harte Zeit. Jetzt kommt der Sommerurlaub. Ich weiß nicht, ob den Leuten nach Reisen zumute ist. Wie sieht's bei dir aus?
Ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich würde gerne mal rauskommen, tatsächlich. Ich hatte mehrere Möglichkeiten, auch umsonst geile Reisen zu machen, Malediven, Miami, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich Vorbild sein wollte.
Wie kommt's?
Du weißt, wie ich bin. Ich gehe selten weg von meiner Siebträgermaschine. Ich mag den Dallmayr-Kaffee unterwegs nicht. Und außerdem ist die Kette vom Au-pair nicht so lang. Dass wir eine Reise machen können. Nee, es ist, ich fand's unhöflich. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und hatte auch einige im Bekanntenkreis, die weggefahren sind, selbst als die Inzidenzzahlen hoch waren, dann irgendwie die Länder rausgesucht, wo man hinfahren durften. Das war mir zu stressig. Und du?
Ja, du warst im Saarland. Ich war im Saarland und ich war tatsächlich gestern, das kann ich ja mal kurz erzählen, auf meiner allerersten Seebestattung. Das will ich jetzt gar nicht zu ernst ansprechen, aber ich habe ja erzählt, dass es einen Trauerfall in meiner Familie gab und gestern gab es die Seebestattung. Und ich habe ja schon einige Bestattungen in meinem Leben erleben müssen und das war immer die klassische Bestattung. Mhm. Aber das eine Seebestattung war für mich was Neues und ich muss sagen, das war die schönste, die ich bis jetzt erlebt habe. Es ist tatsächlich so, dass man mit einem Schiff, man fährt zu einem Punkt, wo dann man vereinbart, wo die Urne ins Wasser gelassen wird und du bist zu einem Schiff gegangen und wo dann irgendwie am Steg der schon der Captain war mit seinem Sohn und meinte, ja, komm mal rein hier und dann war da schon die Urne, sehr herzlich, sehr netter Mann gewesen, sehr so ein Captain, wie du dir vorstellst, so bilderbuchmäßig so ein bisschen, auch so ein Seemann und es war alles sehr nett und dann waren wir da drin, sind losgefahren und dann hat er gemeint, sorry, dass er die Taschen sollten eigentlich weg. Wir machen auch Angeln mit dem Schiff.
Und dann hast du natürlich direkt als Hausbootbesitzer angefangen, Fachgespräche über Schiffe.
Ja. Ich habe auch ein Boot. Wenn der Rest der Trauergemeinde vorne am Boot stand, da habe ich den Captain voll gequatscht. Nee, aber ich habe mir das natürlich, es war bewegend. Ich will das jetzt gar nicht zu witzig alles erzählen. Ich will nur erzählen, dass ich das sehr würdevoll fand. Dann gab es einen Seemannsspruch, dann wurde die Urne ins Wasser gelassen und es war ein wunderschöner Tag. Es war, die Sonne schien und ich hatte als Kind, um mal ganz kurz über Beerdigung zu reden. Ich weiß nicht, ob du dir über sowas schon mal Gedanken gemacht hattest. Ich fand es immer unheimlich beängstigend, später verbrannt zu werden. Ich dachte immer, weil man will nicht verbrannt werden, weil vielleicht wird ja der Körper nochmal wiederbelebt oder man muss zur Erde zurück, zu dem, was man gehört. Was hältst du davon? Wie hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Also ich finde diesen Loki-Schmidt-Satz ganz interessant, dass sie gesagt hat, das sind ja alles, also die Moleküle und die Teile, aus denen man besteht, die gehen ja nicht weg, sondern die verändern einfach nur ihre Form und die Zusammensetzung und gehen in anderen Organismen, in anderen Lebewesen auf. Und jetzt mal rein so chemisch betrachtet, ist das auch so, wenn man verbrannt wird. Das ist nicht weg, das verändert nur seine Form und seine molekulare Zusammensetzung. Deswegen, also theoretisch müsste mir das egal sein, aber ich bin auch eher der Meinung, ich lasse mich lieber irgendwo in so ein feuchtes Bremer Grab absenken, unverbrannt, wo ich dann langsam von Würmern zerfressen werde.
Da haben die wenigstens noch was von dir.
Ja, und dann, ich finde es eine ganz geile Idee irgendwie, dass es langsam vonstatten geht. Und ich finde, das Verbrennen ist irgendwie, ist mir zu hardcore irgendwie. Ist ja dann eh egal eigentlich.
Ja, und das ist eine Made auf dem Friedhof, die frisst so ganz viel von deinem Leichnam und die fängt dann an, so mit sich mit allen anzulegen, mit allen anderen Gräbern, mit allen anderen da und wird so ein bisschen ärgerlich und wird so ein bisschen, kriegt ein bisschen von dir. Vielleicht ist
Recht,
es ja so.
Ein Rechtsanwalt irgendwann, weil sie mehr haben möchte als alle anderen.
Ja, ja.
Und geht dann bis vor das Madengerichtshof auf dem Friedhof in Riensberg.
Genau. Naja, das war auf alle Fälle.
Ja, aber wie
Fälle
ist das denn bei dir?
Kurz, um zur Seebestattung zurückzukommen. Was ich als äußerst würdevoll und schön empfand, weil auch der ganze andere Tuwabu weg ist. Und vor allem ist mir aufgefallen, so bei Familienmitgliedern, die sich auf dem Friedhof, oder oft sind schon so alte Frauen auf dem Friedhof, die sich in der Umgebung von den Kapellen rumlungern und dann einfach mit der Trauergemeinde Richtung Grab gehen, obwohl die gar nicht dazugehören.
Ja.
Das sind so eine Leichenomis, die gibt es auch und die fallen alle weg auf dem Boot. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
die sagen so, wer ist denn gestorben? Ach, das tut mir aber leid. Mensch, und dann sitzen die da mit rum auch und gehen auch manchmal mit ins Café.
Ja.
Da habe ich meine Mutter gesagt, oh, die kennst du die da hinten, die da sitzt hier? Nee, die ist nicht von, die gehört nicht zur Familie, oder? Und die ist einfach mitgekommen und hat unseren Nacken dann noch mit Kuchen im Niendorf im Ohlmoor-Café hat dann noch auf unserem Nacken irgendwie diese Kugel und
Hochzeitssuppe. Das Geile ist, bei meinen gutbürgerlichen Beerdigungen, auf denen ich schon mal war, gab es echt auch immer diese Hochzeitssuppe mit Klößchen, weil die alle gerne mochten. Und weil alle irgendwie, großes Familienfest mit vielen Leuten, wo alle irgendwie dabei sind, war immer verbunden mit entweder Silberhochzeit, in Bremen, Bremen ist es ganz klassisch, Silberhochzeit, ganz klar Hochzeitssuppe, bei einer Hochzeit, ganz klar Hochzeitssuppe. Und wenn die gleiche Gesellschaft dann bei einer Beerdigung zusammentrat, ja klar Hochzeitssuppe, na Logo, mit so Markklößchen, Buchstabennudeln, und ein bisschen Hühnersuppe gehört
die
dazu.
Die Familie frisst, was sie kennt, ne?
Ja, ey, aber das Pendant zur Leichenoma ist übrigens der Gerichtsopa. Also in meiner Zeit als Schöffe, mit dem gleichen Gefühl von Sitzungssaal zu Sitzungssaal wandert der Gerichtsopa. Da gibt's auch mehrere von. Die sitzen immer, weil die Rentner sind, morgens im Landgericht oder im Amtsgericht, gucken sich schon mit dem Pförtner, der hat die besten Fälle schon rausgesucht für den Tag und sagt, um 9 Uhr haben wir einen Mord in der 307 und dann musst dich beeilen, dann gehst du hoch in den zweiten Stock, da haben wir einen Totschlag. Und dann haben die immer schon so ein Programm mit sich rum.
Das sind Opas, die kein Geld für Pferdewetten haben. Deswegen gehen sie ins Gericht.
Ja, ich kann das aber verstehen. Ich war auch kurz davor, wenn ich meine Berufstätigkeit dazwischen gekommen wäre und meine Existenzangst, dass ich irgendwie Geld verdienen musste, wäre ich auch zum recht jungen Gerichtsopa mutiert. Weil als meine Schöffenzeit vorbei war, bin ich da auch immer noch übers Landgericht, über die Flure in Köln rumgeschlawenzelt und habe mir Prozesse angeguckt, bis ich dann irgendwann von einem Expressreporter, das ist die Boulevardzeitung hier bei uns, angesprochen wurde, was ich denn da machen würde und ob ich irgendein Verfahren hätte. Und die so, nee, sorry, ich bin nur Zuschauer. Weil die lungern halt auch mal darum, die Expressreporter, und gucken mal, wie Olli Pocher noch einen Sorgerechtsstreiter am Laufen hat, den man da irgendwie begleiten kann. Aber ich war wirklich nur Zuschauer. Würde ich auch gerne mal wieder machen, aber es ist, glaube ich, immer noch Corona-Modus im Landgericht.
Bei Bushido ist doch gerade der Prozess, und da habe ich irgendwie auf YouTube auch Rapper gesehen, die mal so für 1-2 Tage da einfach ans Gericht zu so einem Prozesstag hingehen und dann so ein Video darüber machen. Ja, dann waren wir da, dann haben wir noch mit Arafat abgeklatscht, dann hat er noch gesagt, cool, dass ihr mal vorbeigekommen seid. Und Bushido kam dann rein, die das alles erzählen. Also man kann sich da auch immer noch anmelden und mal so einen Tag, glaube ich, reingucken. Tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch, doch, ja, läuft ja noch, glaube ich, der Prozess. Wann kommt eigentlich die Bushido-Doku raus? Abends sitze ich manchmal auf dem Sofa und denke, ich will jetzt gerne eine Folge von der Bushido-Doku sehen.
Ja, ich kann dir 2-3 gute Tipps geben. Ich habe diese Woche nämlich ordentlich gebinged. Ich habe eine sehr, sehr gute Doku geguckt. Da, ich sag mal, so hätte es mit Bushido auch ausgehen können. Die Doku heißt The Dissident. Und,
wurde mir schon von vielen Leuten empfohlen.
Ein sehr, sehr guter Film über den Mord an dem Washington Post-Journalisten und saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi, der in die Botschaft oder ins Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul reingelaufen ist, ganz und in mehreren Plastiktüten dann da wieder rausgetragen wurde, weil er ermordet wurde in der Botschaft. Also ein haarsträubender Fall, eine ganz fantastische Dokumentation, die vor allem die Hintergründe beleuchtet. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Film. Den kann ich nur wirklich sehr empfehlen. Den kann man runterladen bei iTunes. Ich glaube auch iTunes Deutschland. Das lohnt sich wirklich sehr. Und ich habe die Belushi-Doku jetzt geguckt, nachdem ich am Anfang ein bisschen gefremdelt habe. Ich muss sagen, ich fand das filmisch eine ganz spannende Idee, weil die ja wirklich keine...
Wie das aufgebaut ist, damit dass es nur Erzähler sind, Telefonanrufe sind.
Ja, es war ein bisschen anstrengend, weil es wirklich die Tonqualität rasend schlecht war. Aber die haben das Beste draus gemacht mit einem unglaublich tollen Zeichner oder einer Zeichnerin, das alles nachgespielt.
Ja, die Animation fand ich ganz toll von Dan Aykroyd und John Belushi, ganz oft so, wo die zusammensitzen und man nur den Ton hatte. Ganz toll animiert, ja. Und
was,
es war wirklich, es gab keinen Erzähler.
Ja, und was so ein bisschen hinten runtergefallen ist, und da hätte ich gerne mehr zu erfahren, Was ist eigentlich Dan Aykroyd für ein Typ? Weil ich meine, der muss das ja alles irgendwie mitgemacht haben. Der war so der Wingman von John Belushi, die waren sehr gute Freunde. Ja. Das war auch, glaube ich, der Erste, der vom Tod erfahren hat, die Todesnachricht dann sogar der Freund oder der Frau, der Judy von John.
Der war mit Carrie Fisher zusammen, aus Star Wars Prinzessin Leia, die ja auch mit 60 Jahren gestorben ist und in ihrem Körper wurde ein großer Drogencocktail aus verschiedenen Schlafmitteln, Kokain, Heroin, glaube ich, gefunden, die auch nie ganz losgekommen ist, weil die sehr jungen Star geworden ist. Und die, das wird, glaube ich, in der Doku gesagt, war mit Dan Aykroyd zusammen. Und Dan Aykroyd war immer sauer, weil sie immer Party mit John Belushi gemacht hat. Und er war wohl der ruhige, zurückhaltende Typ, genauso wie die Freundin von John Belushi, die beide komplett sich da rausgehalten haben aus diesen Exzessen.
Ja, aber interessant, so ein bisschen undurchsichtiger Charakter und hat, kann ich gar nicht zuordnen. Also konnte ich aber auch noch nie zuordnen. Das war immer so ein, lustig fand ich den nie, das ist kein klassisch lustiger Typ. Eher so skurril.
Unheimlich gut Joe Cocker konnte er imitieren auf alle Fälle, das muss man sagen.
Ja, John Belushi meinst du?
Eine Sensation, also generell ein sensationeller Musiker und Sänger auch gewesen.
Ja. Und das Ende fand ich ein bisschen zu kurz abgehandelt. Dann hieß es auf einmal, The Coroner betritt das Haus und der ist einfach tot, allein in Hollywood gestorben. Naja, aber habe ich auf jeden Fall auch geschaut und fand ich gut, aber The Dissident macht mehr Spaß und ich habe eine Serie angefangen und das ist echt was für dich. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Und zwar Steve Coogan, das ist wirklich jetzt, also alle Comedy-Klasse, ist ein absoluter Comedy-Klassiker aus den 90er Jahren, aber dann auch immer später wieder neu aufgelegt. Und wenn wir schon mal über Spinal Tap gesprochen haben und über die großen Inspirations, The Larry Sanders Show, die großen inspirierenden Serien und Comedy-Leuchttürme, dann gehört dieser auf jeden Fall auch dazu, den möchte ich allen empfehlen, nämlich Alan Partridge. Das ist eine Figur von Steve Coogan, Drehbuchautor und Schauspieler, der unglaublich gut und gerade in den jüngeren Ausgaben Alan Partridge Experience, zwei Staffeln, unglaublich gut die Welt des Radios sich vornimmt.
Ich weiß und ich bin da, ich habe eine Folge geguckt, die erste Folge, und ich bin damals nicht reingekommen. Ich habe es versucht, wurde mir von vielen Leuten empfohlen. Muss ich nochmal versuchen. Soll sehr gut sein.
Also guck dir die neuen an, Alan Partridge Experience, wo er wirklich die alten, da muss man schon auch wieder in die Zeit sich zurückdenken, es ist 4:3, es ist sehr alt, da war er noch sehr jung, ich glaube Anfang 30. Mhm. Inzwischen ist er auch echt gut gealtert. Und die Idee, diesen völlig narzisstischen, wie Radio eben so ist, ne? Also du bist so berühmt, bis zu einem gewissen Level aber auch nur, und es wird nie mehr. Und bist auch immer gefangen in einer Radiostation, in einem Umfeld von anderen Leuten, die genauso berühmt werden wollen wie du. Es ist ohnehin psychologisch, beim Radio zu arbeiten, wenn du irgendwas Showmäßiges machen willst, eine echte Herausforderung. Es ist, ja. Du musst Teamplayer sein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch dich gegen andere durchsetzen. Es ist absoluter Horror. Und das hat er ganz toll, auch diese sexuelle Not, die so, ich habe es auch kennengelernt in meiner Radiozeit. Es gibt viele Ficky-Ficky-Geschichten aus den letzten 20 Jahren, gerade bei Radiomoderatoren. Chronisch underfucked and overrated.
Ja, ist es so. Also ich kenne nur das Howard Stern, den Film natürlich auch Private Parts, der natürlich auch seine Radiokarriere beleuchtet, wo auch vor allem Sex vor dem Mikro eine große Rolle gespielt hat. Das war ja für ihn immer irgendwie eine Sache. Das ist das Absurde bei Howard Stern gewesen, was ich immer toll fand. Da gibt er 1,5 Stunden ein tiefes Interview mit Paul McCartney und dann kommen 3 Typen mit dem hässlichsten Penis der Stadt und klatschen da auf den Tisch innerhalb seines Studios. Es ist wirklich eine enorme Mischung und Bandbreite, die er da hatte. Aber vielen Dank für den Tipp. Ich wollte ganz kurz, du sag mal, du warst noch nicht fertig.
Nee, ich wollte
mit den Filmtipps. Vielleicht brauchen wir auch bald mal einen Trailer für Filmtipps.
Ja, vielleicht nicht.
Sonst ich wollte mal jetzt Werbung kurz machen, ganz zwischendurch. Habe ich gerade eben vor der Sendung gehört, für die Buchhandlung Frau Eule. Ich glaube, Anna heißt sie. Sie hat eine kleine Buchhandlung an der niederländischen Grenze. In Vierlingen heißt das. Und wenn ihr Bücher bestellen wollt, nicht bei Amazon, als Beispiel biete ich euch jetzt mal die Buchhandlung Frau Eule an in Vierlingen. Die findet ihr einfach im Internet, wenn ihr Buchhandlung Frau Eule eingibt.
Gar nichts.
Sie hat mir eben geschrieben, hey, ich habe eine kleine Buchhandlung, ich höre gerne euren Podcast oder so. Wenn du Lust hast, kannst du nicht mal irgendwie Werbung für meinen Podcast machen. Wahrscheinlich hat sie mir mit einer Insta-Story gerechnet, aber ich habe das jetzt einfach mal hier gesagt. Genau, dann geht mir nicht aus dem Kopf, dass ich habe mich so Recherchen angestellt, weil ich momentan ein bisschen im Star Wars-Fieber noch bin seit Mandalorian, dass George Lucas, das wird von vielen Seiten behauptet, auch Verschwörungstheoretiker ist und sich sicher war, 2012 geht die Welt unter und aus diesem Grunde hat er an Disney die Rechte an Star Wars verkauft und ist seitdem ein sehr sehr also so grämiger, alter, verbitterter Mann, weil er es unfassbar bereut. Vor allem, weil J.J. Abrahams wirklich die Prequels, Sequels versaut hat. Aber unglaublich, der soll das wirklich, das ist wirklich relativ bestätigt.
Aber was, wenn die Welt untergeht, was will er denn machen mit dem Geld? Was soll der Scheiß denn? Warum verkauft er denn, wenn die Welt eh untergeht, warum verkauft er denn dann sein Star Wars?
Weiß ich nicht, weil er nochmal alles absahnen wollte. Er hat aber geglaubt, es bringt alles nichts mehr, die Welt geht unter. Das wird auf vielen Seiten, auch in Interviews soll er das wohl. Ich muss das noch ein bisschen besser recherchieren, aber ich habe das von mehreren Quellen gelesen. Ich gehe jetzt auf diese Star Wars Nerd-Seiten, wo wirklich nur die Nerds raufgehen gerade.
Ja gut, dass du schon mal angekündigt hast, dass wir demnächst dann da fundierte Informationen bekommen. Momentan ist das Ganze noch auf Gerüchtebasis. Das reicht aber normalerweise eigentlich auch für den ersten
Eindruck. Eigentlich reicht's, finde ich auch.
Ich habe noch, warte mal.
Tier, was? Du bist doch so stolz.
Ja, ich bin jetzt stolz, weil ich habe eine Rubrik vorbereitet. Und heute ist es mal ausnahmsweise
kein... Du hast eine Rubrik vorbereitet?
Ja, guck mal hier, Achtung.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Eine Hund namens Beto.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Tiere, die es geschafft haben, ist eine immer wiederkehrende Rubrik hier bei Fest und Flauschig. Und ich muss heute, ich bringe heute mal ein Tier mit, was es geschafft hat. Das ist normalerweise nicht meine Aufgabe. Das macht eigentlich immer Olli, weil du bist der Tierliebe von uns beiden.
Ich bin der Mann mit dem Tier in der Seele.
Wie geht's denn eigentlich ganz kurz der Hund-Katze-Kombination, mit der du jetzt in der WG wohnst, zusammen?
Ach, die meiden sich, aber sie gehen schon eng aneinander im Flur längs. Das Problem ist, die Katze fängt langsam an, die Gänge nach draußen zu. Ich habe Laser gekauft, Laserpointer. Jetzt jage ich die Katze den ganzen Tag durch die Wohnung, damit sie ausgepowert ist und abends nicht melancholisch in der Ecke liegt. Aber sie war natürlich eine Freigängerkatze. Jetzt ist sie in der Wohnung und kann nicht raus. Das ist ein Problem. Ich spüre es. Ich würde gerne so eine Kunstwelt aufbauen, wie Truman Show, für die Katze nur, dass sie denkt, sie ist draußen. Ich würde gerne mit jemandem zusammenarbeiten.
Ein
Katzen-Holodeck. Genau, ein Holodeck. Oder so ein Screen, so wie sie Mandalorian gedreht haben. Du gehst also eigentlich da durch, aber eigentlich läuft es alles ganz
Virtual gut. Reality-Brillen für Katzen. Marktlücke.
Ey, was ist eigentlich mit dem Virtual Reality Markt los? Was ist mit der guten alten, wie heißt die Brille, mit der VR-Brille?
Ja, du hast mich da versucht reinzuholen in die Welt.
Ich war total begeistert. Dann habe ich das Handy verliehen, weil ein Freund von mir kein Handy hatte. Jetzt habe ich nur die Brille, aber die Brille ist auch nicht mehr up to date. Jetzt müsste ich mir alles neu kaufen. Das habe ich aber gelesen, die neuen Sachen funktionieren nur mit dem Windows-Rechner richtig gut. Auf Apple funktioniert das alles noch nicht. Jetzt will ich mir aber keinen Windows-Rechner kaufen, obwohl ich voll Bock auf die Experience VR-Brille habe.
Hat sich
das ist sowieso die Zukunft, meiner Meinung nach. Ja. Wenn die Realität echt weiterhin so beschissen wird, dann ist VR-Brille die Zukunft.
Vielleicht befinden wir uns ja bereits in einer VR-Simulation, in einer sehr komplexen und wissen das nicht. Hashtag Matrix. Lass uns kurz zum Tier kommen, das es geschafft hat. Und zwar heute ist es ein Tier, was ich, ja, also wenn ich jetzt in der Stadt wäre, in meinem absoluten Nahbereich befindet. Ich habe, nachdem die Sendung zu Ende war, Köln und das Rheinland verlassen und bin wieder zurückgegangen in meine Sommerresidenz hier in der Reichshauptstadt von Berlin. Hier lebe ich jetzt mit meinen 7 Katzen in einem Loft in Berlin-Schöneberg. Und das hat die Natur gespürt, dass ich Köln und den Raum Köln verlassen habe. Nature is healing, weil ich bin weg. Und das bedeutet, also der große Leitwolf ist weg. Das heißt, das Territorium, was ich eingenommen habe, wird jetzt von anderen Alpha-Tieren zurückerobert. Und es ist
jetzt ein neuer Wolf in der Stadt.
Es ist tatsächlich passiert. Und zwar am vergangenen Donnerstagabend. Beziehungsweise in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Köln. Und zwar nicht nur irgendwo in Köln, sondern wirklich in Köln-Ehrenfeld. Und zwar da, ich würde sagen, 100 Meter Luftlinie von meinem Büro und dem Studio, ist tatsächlich ein Wolf gesichtet worden. Und das sickerte so gerüchteweise hier ins Talk of the Town durch, ins Stadtgespräch durch und wurde dann im Laufe des Freitags tatsächlich bestätigt. Und ich habe dazu einen kleinen Artikel vorbereitet, den habe ich jetzt aber gerade weggeklickt, weil ich doof bin, muss ich wieder eingeben. Ich habe dir auch das Video schon geschickt, das hast du allerdings natürlich schon längst gesehen.
Na klar, ich bin auf Facebook in verschiedenen Tiergruppen,
verschiedenen Wolfsgruppen organisiert.
Ja, auch sowas. Da habe ich es tatsächlich schon gesehen.
Ich lese es jetzt mal vor, ein Tier, das es geschafft hat. Dieses Tier ist wirklich, ich nenne ihn jetzt mal den Ehrenfelder Stadtwolf. Er hat noch keinen Namen. Er ist aber wirklich, er spürt meine Abwesenheit und holt sich jetzt das Revier zurück, nachdem wirklich das Alpha-Tier die Stadt verlassen hat.
Ich finde, er sollte Franz Ganz heißen.
Ja, Franz nee, weiß ich nicht. Nee, das muss ein Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld ist mein quasi Arbeitsbezirk. Da ist ein riesiger Leuchtturm, der war bislang das Highlight des Stadtteils. Und jetzt gibt es einen Wolf mit dazu. Ich bin kurz davor, irgendwie beim Bürgermeister von Ehrenfeld meine Änderung des Stadtwappens zu organisieren, dass da direkt ein Wolf mit reinkommt. Aber erstmal kurz zur Geschichte.
Und im Sommer spielt er auf dem Kölner Dom wieder, gibt's ja gar nicht. Dann grüßen Hits.
Oder? Wolf mitten in Köln gesichtet. Ein Wolf hat seinen Nachtspaziergang offenbar in einem von Kölns beliebtesten Vierteln gestartet. Ehrenfeld. Bei seinem Streifzug wurde er gleich zweimal gefilmt. Eine Kölnerin wird nicht schlecht gestaunt haben, als sie beobachtete, wie der Wolf in Ehrenfeld zügig die Straße entlang lief. Und zwar ist er, kann ich auch direkt sagen, für Leute von außerhalb, die werden das jetzt nicht interessant finden, aber von innerhalb Köln, die werden das sehr interessant finden. Zum ersten Mal aufgetaucht ist er wahrscheinlich in der Nähe des Friedhofs Melaten, da wo auch Dirk Bach verbuddelt liegt zum Beispiel und viele berühmte Kölner. Das ist direkt am Autohaus Fleischhauer in der Fröbelstraße, direkt in Köln-Ehrenfeld. Gegen 0.10 Uhr in der Nacht zum Mittwoch meldete sich, in der Nacht zum Mittwoch, Entschuldigung, also von Dienstag auf Mittwoch, meldete sich die Frau beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Das war das erste, what the fuck, um 0.10 Uhr ist offenbar jemand am Telefon beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Warum das denn? Da gibt es offenbar eine Notruf-Hotline oder sowas. Sie habe ein wolfähnliches Tier mit ihrer Handykamera filmen können. Nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz setzte das Tier seinen Streifzug nach Neu-Ehrenfeld fort. Auf einem
nahegelegenen die Dönerbude von Lukas Podolski gesucht.
Ja, auf einem nahegelegenen Firmengelände, das ist das Firmengelände von Rheinenergie am Parkgürtel, lief es zwischen Parkplätzen hin und her und suchte scheinbar einen Ausweg. Dabei erfasste eine Überwachungskamera das Tier. Dieses Überwachungskamera-Video ist bei YouTube unter dem Titel Rheinenergie Wolf am Parkgürtel gesichtet. Wolf am Parkgürtel gesichtet heißt das Video. Da sieht man ihn, wie er da im Scheinwerferlicht der Infrarotlampen steht und ja, gute Miene zum bösen Spiel macht oder umgekehrt. Mhm. Und dann anhand dieser Aufnahmen hat das hat die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, auch das gibt es, dass die DBBW das Tier inzwischen eindeutig als Wolf bestätigt. Also es gibt offenbar eine Wolf-Bestätigung. Allerdings, Aussagen über Geschlecht, Alter und Identität des Wolfes sind nicht möglich, gerade in unserer aktuellen modernen Zeit. Vielleicht ist der Wolf
vielleicht ein war das ja auch eine Wölfin.
Oder ein nicht-binärer Wolf, der gar
vielleicht
nicht...
Vielleicht war es eine Hengst, vielleicht war es Jennifer Rostock. Ich ein neues Video.
Im Geschlecht zu wollen lassen möchte, angezogen. Das ist, kann man von außen vielleicht sowieso nicht beurteilen. Zwei weitere Meldungen gingen in dieser Nacht noch ein. Um 2.30 Uhr wurde ein wolfsähnliches Tier beobachtet, das im Stadtteil Köln-Bilderstöckchen sehr schnell vor einem Auto flüchtete. Und gegen 3 Uhr morgens beobachtete ein Autofahrer ein wolfsähnliches Tier im Kölner Norden, als es eine Straße in Köln-Weidenpesch überquerte.
Da gibt es noch eine Nachricht, um 4 Uhr ist er noch aus dem Eidelstein rausgeschmissen worden.
Kann auch sein, dass die Nachricht um 3 Uhr in Köln-Weidenpesch auch einfach eine transvestitische Katze war, die sie als Wolf verkleidet hatte und nachts ein bisschen auf Party ging.
Um 5 Uhr wurde noch mit Axel Schröder Arm im Arm gesehen.
Savoy.
Savoy.
So, und dann am Morgen des 20. Mai wurden in der nördlichen Kölner Rheinaue 4 tote Schafe gefunden.
Ja. Ob da was zusammenhängt? Kombiniere.
Ja, da hatte der einfach einen kleinen Appetit und McDonald's hatte schon zu wegen Ausgangssperre. Ich hatte gerade 4 Cheesies. Nee, tut mir leid, erstmal haben sie kein Auto und so, wir müssen jetzt nah 21 Uhr. Er hat einfach 4 Schafe gerissen. Aber
er hatte keine Maske auf.
Der Wolf hatte keine Maske auf. Offenbar erlegte sie ein großer Hund oder eben ein Wolf. Und jetzt hat ein Wolfsberater im Auftrag des Landesamtes die Schafe dokumentiert und Proben für die genetische Untersuchung genommen. Jetzt kommt die Einordnung. Wölfe sind in Köln extrem selten. Vielen Dank für diese Einordnung. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Köln ist eine Wolfsstadt. Wo da sagt er, es gibt in einigen Städten so viele Wölfe wie Menschen.
Jetzt wird von der Stadt überlegt, ob man Horst Lichter als Vermittler irgendwie in den Wald schickt.
Ja, oder ob man die Kölner integriert, ob die Kölner sind ja so ein integratives Völkchen, ob man den Wolf nicht irgendwie mit Interessenverbänden und irgendwie das Kulturzentrum Mensch-Wolf irgendwie in Köln-Bilderstöckchen macht jetzt auf, in der Mehrzweckhalle und beim großen Straßenkarneval kriegen die Wölfe einen eigenen Wagen.
Ja.
Sowas ist extrem selten, aber es passiert, sagt das Landesamt und Genau. In dieser, genau. Vermutlich handelt es sich um einen jungen Wolf, der sein Rudel verlassen habe. In der Lebensphase wanderten junge Wölfe hunderte von Kilometern umher, um sich ein neues Gebiet zu suchen. Der Wolf könne sich nur so weit in die Stadt gewagt haben, weil es um diese Uhrzeit kaum Menschen auf den Straßen gab. Im Grunde genommen haben sie mehr Angst vor uns als wir vor ihnen, sagt die Pressesprecherin des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz, das wirklich geackert hat diese Woche. Da mal ein Riesenkompliment und alles Gute.
Und man muss aber auch sagen, dass die Wölfe ganz oft auch natürlich der Hunger sie in die Stadt treibt. Der sah ziemlich mager aus. Vielleicht, ich habe da natürlich auf den Videos, sage ich jetzt mal als Hunde-Experte.
Ja, aber der hat vier Schafe gerissen, aber keins davon offensichtlich aufgegessen, sondern nur einfach tot gemacht. Was soll das denn?
Das weiß der ja nicht genau. Das wird ja noch ergeben. Vielleicht hat er was mitgenommen. Vielleicht nur die Filetstückchen. Vielleicht steht er nur auf Leber. Vielleicht sollte man aber auch einfach eine Schafsmauer an der Stadtgrenze machen, dass die gar nicht erst so weit gehen müssen.
Ich finde auf jeden Fall mega cool, dass es Wölfe in Köln gibt, vor allen Dingen in Köln-Ehrenfeld. Ich werde jetzt dafür arbeiten, mich kommunalpolitisch engagieren, nicht nur für mehr Fahrradwege, sondern vielleicht auch für eine Wolfschnellstraße aus Köln-Bilderstöckchen direkt nach Ehrenfeld rein, dass wir öfter mal das Vergnügen haben mit diesem seltenen, edlen Tier und dass es vielleicht eines Tages ja eingemeindet wird und aufgenommen wird in die Kölner Stadtgemeinschaft. Das war auf jeden Fall...
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex,
das sind Tiere, die es geschafft haben,
Knut der Eisbär,
Tiere, die es geschafft haben,
Flipper der Fisch,
das sind Tiere, die es geschafft haben,
alle Hunde namens Beethoven,
das sind Tiere, die es geschafft haben, wow, oh, oh.
Ja. Ich war heute in Kreuzberg an so einem Späti-Jan und da habe ich gesehen, dass jetzt LSD verkauft wird in den Spätis.
Endlich?
In irgendwelchen Microdosing. Gibt es jetzt von irgendeinem Weg, dass man jetzt tatsächlich neben diesem ganzen CBD-Kram auch so irgendwelche Sachen kaufen kann, wo LSD-Spuren drin sind. Cool. Für den täglichen Microdosing-Gebrauch. Das ist sowieso das hippe Ding, was man immer öfter hört, das Wort Microdosing bei verschiedenen Drogen, den man für so tagsüber nimmt, damit man den ganzen Unsinn nicht ertragen muss. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das richtige Ding ist. Auf alle Fälle steht das einfach. Ich habe mich sehr gewundert, habe ich heute gesehen, so kleine Dinger, LSD und es ist alles abgefahren gerade.
Ich mache Microdosing Bier, jeden Tag eine Flasche.
Ich mache Microdosing Käsechips.
Oh.
Jede Minute einen kleinen Chips auf die Zunge.
Ja, ist das mit LSD so das Homöopathie-Konzept? Also dass man das so?
Ja, das ist irgendwie so ein Homöopathie-Konzept, genau. Ist aber ich finde das schon, das ist auf alle Fälle, hat mir jedenfalls der Späti-Verkäufer erklärt, da wurde irgend so ein Gesetz umgangen oder es ist irgendwie so, dass das da drin sein darf. Wird also auch, liebe Hörer, wenn ihr irgendwo auf dem Dorf seid, in zwei Jahren bei euch in einer Esso-Tankstelle zu kaufen sein, jetzt schon im Späti in Berlin in Kreuzberg.
Ja, ich guck mal ganz kurz noch eben schnell in die Welt der Nachrichten rein, bevor ich den letzten Punkt hier auf meiner Liste abhandeln muss. Da steht nämlich einfach nur Bananenbrot, suck derbe ass, habe ich mir aufgeschrieben diese Woche, weil ich das nicht ertragen habe. Ich bin in Berlin wieder konfrontiert mit dieser modernen kulinarischen progressiven Küche. Es ist nichts für mich. Und es gibt in jedem zweiten Laden, dem es wirklich vernünftigen Kaffee gibt, da freue ich mich immer auch mit Milch und so noch alles easy. Aber es gibt diese unglaubliche Auswahl an Bananenbrot. Und ich verstehe.
Wer isst Bananenbrot, frage ich mich auch.
Ja.
Bananenbrot ist, es ist aber auch immer, noch am Ende ist immer Bananenbrot da. Vielleicht sollte mal einer überlegen, das Bananenbrot aus dem Sortiment rauszunehmen.
Bananenbrot ist immer noch da und es sind eigentlich immer junge Frauen, so Anfang 20, die gerade aus dem Dorf in die Stadt gezogen sind, die jetzt was erleben möchten kulinarisch, was es zu Hause nicht gab. Da würde ich aber mal an dieser Stelle doch bitte nochmal ganz kurz fragen, geht doch mal in euch und überlegt euch mal, warum es das zu Hause nicht gab. Die Küche vom Land und in der Kleinstadt ist auf die Bedürfnisse des Menschen zugeschnitten, wie so ein Schaf für einen Wolf eigentlich. Und meine, ich sag mal, komplette Verwandtschaft, wo die meisten eigentlich ehrlichen Handwerksbetrieben arbeiten oder am Band irgendwo stehen und Autos zusammenschrauben, da isst niemand Bananenbrot. Niemand. Und da wird auch niemand auf die Idee kommen, Bananenbrot jemals zu backen. Da gibt's mal Muffins, das ist das höchste der Gefühle, mit Blaubeeren oder mal mit irgendwie mal einem Cake Pop. Aber Bananenbrot,
Ich habe aber mal eine Sache gegessen, die findest du auch obskur, aber das war so eine Art Mürbe. Es gibt einen Laden in der Friedelstraße in Berlin, den gibt's, was gibt's noch, das Blue Cat, da gibt's einen fantastischen Kaffee. Und da gab es mal eine Zeit lang so eine Art Plätzchen, die waren mit Käse und Aprikose gefüllt, so eine Mürbeteig. Das ist so drin, so ein englisches Gebäck. Wenn mir einer da weiterhelfen kann, weil das wollte ich immer mal wieder essen. Das ist, wie gesagt, das ist Käse, aber auch Aprikosen, so eine Art Marmelade und das ist so eine Art Mürbeteig. Es ist aber nicht sehr so hart, also nicht wie diese harten, weißt du, diese
Scrolls
oder so?
Scones.
Scones, ne?
Ja.
So ist es nicht. Das fand ich ganz, ganz lecker. Wenn da einer irgendwas weiß, was wie dieser Keks heißt, den ich da gegessen habe, oder wo wie das Gericht geht, dann würde ich mich freuen über Informationen.
Ja, und ich möchte gerne, dass wir Bananenbrot bitte canceln. Das ist eine kulinarische Sackgasse. Man muss auch erkennen im Bereich Essen, dass man sich geirrt hat, auch als Gesellschaft. Kann man dann Schritt zurück machen und sagen, it was a wrong move, it was not good, it was not great. It sucked derbe ass. Bananenbrot sucked derbe ass einfach. Es ist leider, ja, ey, aber du hast meinen Bananenbrot noch nicht. Nee, ich will dein Bananenbrot nicht essen, ehrlich. Ganz ehrlich, nein.
Wenn es nur das Bananenbrot wäre. Ich wache eigentlich jeden Morgen seit gefühlt 1,5 Jahren mit dem Gefühl auf, die Menschheit macht wahnsinnig viele Fehlentscheidungen, aber da ist das Bananenbrot das kleinste Übel.
Hast du nicht Lust, dich jetzt im Zuge der Politisierung unserer Gesellschaft Richtung Bundestagswahl auch noch ein kleines bisschen mal vielleicht einzusetzen politisch, dich vielleicht mal selber zu engagieren, weil ich habe eh das Gefühl, du hast oft gute Ideen, da gibt es aber keine Partei, die jetzt umsetzen würde.
Welche Partei sollte das denn sein?
Bei dir?
Ja, wo siehst du mich denn?
CDU.
Wo meinst du, in welcher CDU. Partei könnte ich für Erneuerungen sorgen?
CDU.
Ich in die CDU?
Du wirst frischen Wind in die CDU bringen.
Als Partykanzler?
Nee, nicht Kanzler, jetzt nicht übertreiben.
Ich als Partyminister.
Ich kann mir vorstellen, Armin Laschet ist ein integrativer Typ, dass er das hinbekommt, dich ins Team irgendwie auf eine Art mit aufzunehmen.
Der nimmt ja jeden auf momentan.
Ja. Und du müsstest dich im Wahlkampf mit ein paar obskuren, so leicht antisemitischen Thesen vielleicht aus dem Fenster hängen, damit du gewählt wirst, damit die Klientel dich gut findet. Ja,
aber ich glaube, das ist nichts für mich.
Nee, aber dann könntest du in der CDU.
Gibt so viel Dreck in meiner Vergangenheit, den die dann auffühlen, das wäre alles.
Das ist in der CDU egal. Das gehört dazu, ja. Finde ich total geil übrigens, dass sie jetzt über diese komischen nachgemeldeten Parteizahlungen bei den Grünen sich auf einmal sämtliche CDU-Abgeordnete, die vor 3 Wochen noch mit Geldkoffern aus Aserbaidschan irgendwie in Berlin-Tegel gelandet sind, auf einmal die moralische Instanz nach draußen kehren, wie man mit Geld umzugehen hat als Politiker. Naja, ist ein anderes Thema. Machen wir nicht dieses Mal. Wir sind unpolitisch. Wir reden über Wölfe und über Bananenbrot. Aber
wir sind nicht unpolitisch. Wir haben nur heute mal. Ich finde es ganz gut, dass wir heute wenig über Politik geredet haben.
Es ist auch
teilweise gut. Braucht man mal eine Auszeit davon.
Ja, und wir sind ja auch nicht irgendwie. Wer Politik will, kann Joe Rogan hören. Der kriegt immer. Das Konzept von Joe Rogan finde ich genial, weil er hat immer recht.
Du hast einen richtigen Hals auf Joe Rogan, ne?
Ich finde es ein geniales, sowieso fand ich immer auch bei Harald Schmidt schon geil, wenn Leute immer recht haben. Das finde ich immer gut.
Also, weil er so überzeugt ist. Ich muss sagen, ich bin auch von vielen Ansichten nicht überzeugt von ihm. Ich gucke mir trotzdem die Interviews manchmal ganz gerne an. Also, die der macht. Er hat wirklich gute Leute da. Ich habe mit Whitney Cummings, die gerade so ein bisschen den Verstand verliert, so eine Stand-Up-Comedian, das gerade gestern mir angeguckt zum Schlafen. 3,5 Stunden. Völliger Wahnsinn. Also, ein bisschen zu lang geht mir das immer alles. Und er ist mir auch ein bisschen, er will der perfekte Mann sein. So ein bisschen Joe Rogan, das denkt man manchmal.
Ja, aber ist er zärtlich genug? Wenn er
die gute Modernen mitbringt, da kann man vielleicht auch selber nicht mithalten. Manchmal nehme ich ihm das auch alles nicht ab. Aber es sind wahnsinnig gute Interviews dabei. Das
ist er denn zärtlich genug? Meinst du, dass er zärtlich ist?
Ich mal im Arm drücken, klatsche ich ihn weg.
Nee, aber ist Joe Rogan, ist das ein, ich rieche immer wahnsinnig viel Testosteron, wenn ich das sehe. Allein diese Visage schon, das ist alles so aufgeladen mit.
Ja, das ist viel mit Pumpen und so auch.
Ja, aber ist er denn zärtlich?
Der kann auch bestimmt einen zärtlichen Arm nehmen.
Weiß ich nicht.
Nee.
Für mich muss der Typ auch zärtlich sein.
Zärtlich?
Ja, für mich muss ein Mann auch die Möglichkeit in sich besitzen, zärtlich zu sein. Rückwärts.
Wir haben noch keinen Titel für die Sendung heute. Zärtliche Chaoten. Haben wir ja schon mal eine Sendung, die
so Zärtliche hieß? Chaoten, ja. Ja, zärtliche Chaoten ist ein guter Titel, aber ja, wohl Chaoten eigentlich nicht.
Zärtliche Rebellen.
Zärtliche Rebellen ist gut. Zärtliche Rebellen ist gut.
Zärtliche Rebellen ist gut. Weißt du noch, zärtliche Chaoten mit Fischer, Ottfried Fischer oder wie hieß der? Nee, nicht Ottfried Fischer, Helmut Fischer. Der Monaco-Franze.
Helmut Fischer, ja. Und Ottfried Fischer, ist das nicht von den Fischerchören?
Ja.
Und das ist Gotthilf Fischer.
Und Ottfried Fischer, Gotthilf Fischer, Helmut Fischer. Gab viele Fischer bei uns in
Deutschland. Helene Fischer.
Helene Fischer.
Alle miteinander verwandt.
Alle miteinander, ja. Genau.
Oliver, das war die Pfingstausgabe von Fest und Flauschig vom 23. Mai. Ich grüße an dieser Stelle nochmal alle Wölfe, die uns hören. Und ich möchte wirklich mal kurz eine Lanze brechen für Wölfe, weil viele Leute Wölfe nicht mögen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk von der Natur,
Ey Jan, du hast letzte Woche noch erzählt, hast kein Gefühl für Hunde, für Katzen.
Nein.
Der Wölfe findet es gut. Das ist auch so verlogen.
Weißt du, warum ich einen Wolf gut finde?
Fähnchen im Wind bist du manchmal.
Weißt du, warum ich einen Wolf gut finde?
Ja, weil du bist so stolz, weil er da einmal bei dir auf dem Gelände
rumgelaufen ist. Weißt du, warum ich Wölfe gut finde?
Na?
Weil die sind wie ich.
Und Wir haben schlechten Atem und sind ruhelos oder was?
Schlechten Atem, ruhelos, streuen durch Ehrenfell und wenn sie nicht mehr weiter wissen, beißen sie 4 Schafe tot. Aber das darf ich öffentlich nicht erzählen, dass ich das auch mache. Es gibt wieder Ärger mit dem Ordnungsamt.
Aber ich habe auf alle Fälle meinen Respekt davor, dass du dich diesen Wolf stellst.
Schlechten Atem und sind ruhelos. Wenn das ist. Und graumeliert sind sie. Bin ich auch. Graumeliert. Ich finde es toll, dass ein Wolf den Weg nach Köln gefunden hat und das zeigt auch mal wieder, was Köln für eine offene Stadt ist. In Berlin habe ich noch nie einen Wolf gesehen. Du?
Denk mal drüber nach. Fahr einmal nach Brandenburg rauf, sag, begrüßen die dich abends. Die haben eigene Stände da. Wirklich. Hütchenspieler, alles. Die haben Currywurst, kriegst du Kebab, alles.
Die haben, wirklich. In Brandenburg haben Wölfe eigene Stände, wo die Felle, vom Nazi abgezogene Felle verkaufen.
Ja, genau, wo sie den Fell über die Ohren ziehen, den Nazis. Auf alle Fälle.
Wer würde gewinnen? Wolf oder du? 1-1, ohne Waffen.
Wolf. Wolf ist schon krass. Ah? Wolf hau ich. Ich würde ihn blenden.
Womit?
Bei dem Feuerzeug. Ich will Augen. Ich habe noch überlegt, wenn Marc Tavassol mit Klaus Lage eine Band macht, ja, dann können die Klaus und Helden heißen.
Ja. Ist nicht schlecht.
Klaus und Helden.
Mhm. Ich bin auf jeden Fall für Wölfe. Diese Sendung, Fest und Flauschig, ist die einzige vom Landesamt
für einzige auf Spotify, die man durchhören kann.
Die man durchhören kann. Und die einzige, die für Wölfe zertifiziert ist. Hier gibt's keine hohen Töne, die Wölfe abschreckt. Diese Sendung könnt ihr laufen lassen, rund um die Uhr. Die schreckt keine Wölfe ab, sondern sie zieht mutmaßlich Wölfe an, aber die Forschung
läuft. Sie zieht Wölfe an, genau.
Das ist eine Wolfssendung.
So, habt eine schöne Woche. Ihr seid gerade runter vom Stepper. Ihr habt mit eurer Freundin rumgefummelt. Ihr habt euch einen runtergeholt. Ihr wart vielleicht gerade nebenbei noch mit was ganz anderem beschäftigt. Ihr habt vielleicht aber auch gerade die Wohnung renoviert.
Ihr seid vielleicht in Köln, in den Rheinauen, in Merzenich oder Merkenich und habt gerade ein Schaf in den Hals gebissen. Warum nicht?
Ja, genau. Und ihr lauft gerade vom Wolf weg, im Waldstück, irgendwo. Dann lasst euch nicht aufhalten.
Ja, passt auf, dass ihr dem Wolf nichts tut. Der hat mehr Angst vor euch als ihr vor ihm, hoffentlich.
Hoffentlich. Wir drücken euch die Daumen.
Und lasst euch, wenn euch ein Schaf kaputt gebissen wird von einem Wolf, das wird alles ersetzt von einer Forstkasse. Das ist wie wenn man einen Reh überfährt. Da kann man auch irgendwo anrufen bei so einer Nummer, wo nur alle 7 Wochen einer rangeht, weil das selten passiert. Aber man kriegt alles ersetzt. Ihr müsst nicht gegen Wölfe sein. Wölfe essen nun manchmal Schafe. Beißen da einfach rein und holen die Leber raus oder irgendwie ein Filetstückchen lassen die dann da liegen. Letztlich machen wir Menschen das mit der Erde auch so.
Genau. Und wenn ihr eine alte Himmelsscheibe zu verkaufen habt, meldet euch bei Jan.
Genau. Sorry nochmal. Wir sehen uns am 4.6. im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Fan für die Himmelsscheibe von Nebra. Kommt gut in die Woche.
Tschüss. Gut.
Bis Mittwoch.
Ciao, ciao, ciao.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.